Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, mir ist kürzlich was passiert, was ihr wahrscheinlich auch schon alle erlebt habt. Man geht auf so eine Veranstaltung, wo man denkt, ja, vielleicht kennt man den einen oder die andere, aber eigentlich denkt man, man kennt wahrscheinlich gar nicht so viele Leute. Dann steht man da beim Mittagessen und dann kommt jemand vorbei und man guckt sich in die Augen und denkt so, ja, wir kennen uns doch. Und es war schon ewig lange. So ist mir das geschehen mit meinem heutigen Gast. Und wir haben auch gleichzeitig uns angeschaut. Ihm ging es, glaube ich, genauso. Und dann hat es aber auch gleichzeitig Klick gemacht. Und ich habe gesagt, Randolf. Und er hat gesagt, Miro. Und jetzt wissen vielleicht schon einige, wer hier ist. Es ist Randolf Jessel. Der wird vielen von euch noch bekannt sein aus einer langen Zeit, die auch schon länger zurückliegt, als er das Personalmagazin verantwortet hat. Neben anderen Rollen kann er gleich selber was zu sagen. Und er ist aber seit einiger Zeit selbstständig unterwegs und hat sich da insbesondere dem Themenfeld Führung, aber auch Kommunikation, Change, Thought Leadership und Shared Leadership gewidmet. Und über das Thema Shared Leadership wollen wir gleich auch sprechen. Aber jetzt genug der langen Vorrede und herzlich willkommen, Randolf Jessel.
Ja, hallo Gero. Das hast du wunderschön zusammengefasst. Das war auch für mich ein wirklich toller Moment, dich da zu sehen. Wir haben eine sehr intensive gemeinsame Strecke, als ich eben jener Tätigkeit nachgegangen bin, die du gerade erzählt hast, nämlich Chefredakteur des Personalmagazins. Da habe ich natürlich Saatkorn und all deine Aktivitäten genau beobachtet. Und ich bin einfach nur begeistert, dass du so ein Monolith der Szene bist, dass jetzt über Jahre hin an deinen Themen dran bleibst. Und noch mehr freue ich mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Danke für die netten Worte. Das eint uns ja, glaube ich. Wir sind themengetriebene Menschen, Inhalte-Menschen und ja, ich sehe keinen Grund, irgendwas zu ändern. Monolith würde ich heute gar nicht mehr sagen. Es gibt Blogs und Podcasts ohne Ende heutzutage rund um die Themen. Ist vielleicht immer die Frage, aus welcher Triebfeder man das macht. Und mir macht das einfach Spaß. Ich sage mal, das ist mein persönliches Weiterbildungsprogramm, weil ich darüber die tolle Gelegenheit habe, mit vielen interessanten Menschen zu sprechen über Themen, die mich interessieren. Und ich darf was dazulernen. Und so ist es wahrscheinlich auch heute. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil ich mich mit Shared Leadership gar nicht gut auskenne. Aber vielleicht bevor wir darauf kommen, sag doch mal ein bisschen was zu deiner Selbstständigkeit, die jetzt auch schon etliche Jahre ist. Du hast eine GmbH gegründet, Auctority, auch mit einem Partner zusammen. Was macht ihr da genau?
Genau. Also seit 2017 bin ich mit Andreas Scheuermann, meinem Kompagnon, zusammen in unserer Beratungsagentur. Wir beraten und begleiten Menschen und Organisationen an der Schnittstelle von Führung, Kommunikation und Change. Wie dir gut bekannt ist und vielleicht auch einigen deiner Hörern, bin ich ja gelernter Journalist, habe mich ein Leben lang mit eben Kommunikationsanliegen befasst, viel veröffentlicht, das Handwerk von der Pike auf gelernt, aber ich hatte inhaltlich immer auch den Fokus eben auf Führungsthemen und Personalmanagementthemen. Bin dann auch in den Medienunternehmen, in dem ich war, die Hierarchie raufgeklettert bis zum Mitglied der Geschäftsleitung. Das heißt, ich habe mich auch praktisch mit Führung beschäftigt und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich sagte 2017, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich möchte irgendwie diese zwei Gebiete verbinden und daraus erwachsen ist dann auch dieses große Interesse für das Thema geteilte oder verteilte Führung. Die zwei Worte machen einen Unterschied, kommen wir gleich drauf. Dass ich so ein bisschen als mein Leib- und Magenthema mir genommen habe, weil es dort sehr, sehr viel Forschung gibt, aber noch nicht so viele Leute, die das in die Praxis übertragen. Und das tun wir unter anderem.
Spannend. Du hast auch ein Buch dazu veröffentlicht, ist noch gar nicht so alt, ne? Glaube ich zumindest. Also
2023.
genau, ne? Das ist, also kann man, glaube ich, noch lesen auf jeden Fall. Leadership zu mehr Engagement und besseren Ergebnissen dank geteilter Führung. Du hast gesagt, geteilte und verteilte Führung ist was Unterschiedliches. Ich bin ganz gespannt, gleich da ein bisschen mehr zu erfahren. Und vielleicht kannst du noch kurz was sagen, so ein typischer Kunde, ich frage sonst immer bei den HR-Tech-Providern, was ist denn euer ICP? Wer wäre denn dein ICP, dein ideales Customer-Profile? Ist wahrscheinlich sehr breit.
Der Idealkunde, die Idealkundin, die aber auch so in Reihenform im Alltag bei uns existiert, ist eine Führungskraft. Ist eine Führungskraft, die auf der einen Seite 90% ihrer Ernte dadurch einfährt, dass sie gut kommuniziert. Und das ist unser Job. Da unterstützen wir dabei in Medien aller Art, aber auch im Auftreten etc. pp. Und die natürlich selber führt, aber auch Führung organisieren muss. Und genau da kommen wir zum Thema Shared Leadership, denn Shared Leadership ist eigentlich eine Art, Führung zu organisieren. Und zwar nicht alles auf mich selber abzuladen, weil ich ja nun mal Führungskraft bin, sondern die vielfältigen Möglichkeiten zu nutzen, Führung zu teilen. Und das alles hat eine Vorgeschichte, wie ich da gelandet bin, erzähle ich dir gerne. Aber ist eine Disziplin, der ich viel mehr Verbreitung wünsche, denn viele Führungskräfte, und ich war ja selber eine, halsen sich zu viel auf, stehen unter zu viel Druck. Wir wissen auch, jede zweite Führungskraft bezeichnet sich selber als erschöpft, weil sie alles entscheiden will, alles tun will, alles machen will und auch teilweise die Erwartungen, in der Organisation so sind. Und das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Damit sollten wir ausräumen.
Dann lass uns mal wirklich einsteigen. Hast du ja schon quasi gemacht. Ich habe von dir hier so einen Chartsatz, den du eben auf besagter Veranstaltung auch gehalten hast. Also die Keynote dazu, Führung teilen und noch dazu mit KI. Das KI-Thema lassen wir mal kurz außen vor. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber lass uns erstmal wirklich dann mit Shared Leadership loslegen. Das ist ja eigentlich was, also wo man wahrscheinlich gar nicht sagen kann, das gibt's nicht. Also das ist ja wahrscheinlich automatisch irgendwo vorhanden in unterschiedlicher Ausprägung. Die Frage ist, ob man bewusst damit umgeht. So stelle ich mir das zumindest vor.
Also meine Erfahrung ist leider eine andere, weil
Okay.
überall, wo dieses Label gehört wird, werde ich mit der Aussage konfrontiert, oh, das ist doch sicher so ein neuer Leadership-Trend aus den USA, das braucht doch keiner. Und dem ist in diesem Fall absolut nicht so. Als Mensch, der 20 Jahre Trends verfolgt hat, weiß ich, wie viele wohlklingende Trends in der Leadership-Industrie kreiert werden. Bei Shared Leadership geht es um die simple Frage, die wir uns aber lange nicht gestellt haben: Kann man Führung teilen? Und wenn ja, sollte man es? Und wir kommen nun mal aus einer Welt, wo es meistens eine Person gibt, die den Hut auf hat. Es gibt nur einen Papst, selbst wenn zwei unter einem Dach wohnen. Es gibt nur eine Vorsitzende des Tennisvereins, etc. pp. Das heißt, allein die Frage, ob man führen teilen soll, verstört viele Leute. Und dann hörst du sofort Sachen, oh je, aber einer muss doch den Hut aufhaben und viele Köche verderben den Brei, etc. Und damit beschäftigt sich seit 20 Jahren intensiv Forschung. Das ist was Neues. Das hat man vorher nicht. Da war man völlig fixiert auf die Person, die führt. Und wie du zu Recht sagst, es ist eigentlich, wenn man genauer hinschaut, aber etwas, was es wirklich in vielen Variationen gibt, dass Menschen Führung teilen. Es beginnt bei einem normalen Geschäftsführung, wo mehrere Leute sich die Führung des Unternehmens teilen. Wir kennen die Doppelspitze. Jetzt auch in Parteien, ob AfD oder Grüne, haben eine Doppelspitze. Das geht aber dann noch viel weiter, dass man unter
in Gruppenführung teilt, ohne dass es noch einen formalen Chef gibt, etc. pp. Eigentlich haben wir schon lange geteilte Führung, aber wir haben verlernt, genauer hinzugucken, weil wir immer dieses Bild von dem der einen Person haben, die jetzt halt gerade die formale Führungsrolle hat.
Nur um das einmal klar zu kriegen, weil ich gerade so parallel natürlich mitdenke und logischerweise, wie das einem dann oft so geht, natürlich aus der eigenen Position auch denke. So, jetzt bin ich ja nicht nur Blogger und Podcaster, ich bin auch CEO eines Unternehmensverbundes im Bertelsmann-Konzern. Jetzt könnte man sagen, ja, der CEO ist die Führungskraft, Punkt. Die Wahrheit ist natürlich, dass der Titel an der Spitze ist, aber die Führung sich ja mannigfaltig und fraulich aufteilt in der Organisation. Das heißt, also diese Zuspitzung auf eine Person, und da kam ich eben her, als ich sagte, das ist ja implizit eigentlich überall enthalten, selbst wenn es einen CEO gibt, gibt es Ebenen daneben, vielleicht ein CFO oder ein COO und darunter, das wären bei uns dann die Vice Presidents, wie auch immer die Titel da kaskadiert genannt werden. Und das ist ja in meinen Augen vermessen zu sagen, die eine Person an der Spitze entscheidet alles und führt alles. Und im Zweifel ist es nach meinem Dafürhalten so, dass die eine Person an der Spitze am Ende Verantwortung übernimmt und am Ende, wenn man sich nicht einig wird, vielleicht auch sagt, ja komm, wir könnten links rumgehen oder rechts rum, wir entscheiden jetzt, am Ende entscheide ich es vielleicht auch, wir gehen rechts rum. Ist das das, worüber wir reden, oder sagst du, nee, es geht wirklich darum, geteilte Leadership-Rollen zu betrachten?
Genau, also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Führung zu teilen. Und das, was du beschreibst, ist eine sehr aufgeklärte Art, mit einer formalen Führungsrolle umzugehen, wo ich mir als Alleinentscheider trotzdem bewusst bin, ich weiß nicht alles, ich höre andere etc. Und das ist jetzt mal das Mindestmaß, was wir an eine Führungsrolle ansetzen sollten. Wobei erstaunlich viele dennoch anders ticken und ihren Willen krass durchsetzen und damit oft auch Schaden anrichten, weil sie das Potenzial nicht heben, das eben in anderen Köpfen steckt. Und das ist die Grundidee. Auch Führung besser machen, weil man andere ins Führungshandeln einbezieht. So, und da gibt es jetzt mindestens zwei Modelle, die gerade trenden, die praktische Führung vor ganz andere Herausforderungen stellt. Das eine wirst du auch schon gesehen haben, gehört haben, das berühmte Top-Sharing oder Co-Leadership, wo wirklich zwei Personen sich eine formale Führungsrolle teilen.
Ja.
Das heißt, die haben beide noch Schulterklappen, die sind beide Chefs, aber sich teilen sich eine Führungsstelle. Und das verändert das Spiel grundlegend. Denn während du als CEO mit deinem CFO, ihr werdet irgendeinen Burgfrieden schließen und da ist die Gefahr hoch, ich unterstelle dir das nicht, aber so sehe ich es oft in Führungsgremien, spuck du mir nicht in meine Suppe, spuck ich dir nicht in deine Suppe. Dieses Modell des Co-Leaderships verhindert das. So können die da gar nicht agieren, weil die müssen sich hinter den Kulissen zoffen und müssen aber in ihr Team rein oder wo immer sie eben ihrem Führungsjob nachgehen, mit einer Stimme sprechen. Die können ihre Stärken oder sollten ihre Stärken addieren. Der eine ist hier besser, die andere ist dort besser, können sich gewisse Dinge aufteilen, müssen aber in den entscheidenden Führungsfragen, also Beförderung, Vergütung, Leistungsbewertung etc., mit einer Stimme sprechen. Und du ahnst, wenn die gezwungen sind, sich hinter den Kulissen über all diese Fragen auszutauschen, wird die Entscheidung, die dann rauskommt und die Bewertung der Situation kalibrierter, informierter, als wenn es nur einer tut. Und das ist so ein der Grundideen hinter Shared Leadership, dass man durch diesen Zwang Führung besser macht.
Ich nehme an, dass wir jetzt gerade auf dem Themenfeld geteilte Führung unterwegs sind, bei dem, was du sagst, ne?
Exakt.
Und das kann man ja wirklich so verstehen. Das Konstrukt haben wir übrigens auch bei uns in Teilen. Also da, das hat sich teilweise historisch so entwickelt, vielleicht ein Unternehmen akquiriert. Da waren halt zwei Gründer, Co-CEOs. Und da ist es genauso, die teilen sich also quasi diese Rolle mit all den Herausforderungen, die damit einhergehen. Bei mir selber ist es anders. nehmen wir mal das Beispiel mit dem CFO. Das sind unterschiedliche Titel, aber trotzdem führen wir den Laden quasi gemeinsam und tauschen uns über alles aus. Und dieses Spielchen, ich spiele ja nicht in die Suppe. Das hilft natürlich wenig, wenn man wirklich daran Interesse hat, das Beste für die Organisation hinzubekommen. Ne? Dann muss man sich auch manchmal, ich sag mal, konstruktiv streiten, um auf die beste Lösung zu kommen. Und das bedingt auch, dass man bereit ist, seine Meinung auch mal zu ändern. Also, dass man vielleicht auch sagt, ja, du hast recht. Wir haben jetzt die Argumente alle ausgetauscht. Du hast recht. Aber wir sind da immer noch bei geteilter Führung. Und das andere, was du eben gesagt hast, war verteilte Führung. Ne? Mhm. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
Genau. Also ich versuche das immer an so einem an einer Skala aufzumachen. Wenn du dir Modelle vorstellst, wie man Führung teilen kann, dann tun wir jetzt mal links den Pol, wo halt wirklich eine die formale Führungskraft ist und der entscheidet alles, macht alles. Und am anderen Ende der Skala ganz rechts verorten wir jetzt die totale Selbstorganisation, wo es keine formale Führungskraft mehr gibt. Es ist eine Gruppe, die will irgendein gemeinsames Ziel erreichen, ein Nachbarschaftsfest organisieren. Auch dort schält sich Führung raus. Nur keiner hat einen Cheftitel, keiner hat eine Schulterklappe.
Entschuldige, wenn ich unterbreche. Wir müssen ja gar nicht über Nachbarschaftsfeste reden. Ich war lange Juror beim New Work Award von Xing. Mhm. Gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und da sind holokratische Modelle regelmäßig abgefeiert worden, die teilweise, glaube ich, auch wirklich gut funktioniert haben, wo ich allerdings große Zweifel habe. Also immer dann, wenn eine Organisation dann deutlich wächst, dann kommen diese Modelle, glaube ich, an ihre Grenzen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Nee, also die würde ich sogar ein Stück weit teilen. Und es gibt ja einen legendären Artikel darüber, Not Safe Enough to Try von Julia Cullum, die recht früh darauf hingewiesen hat, dass dieses Holacracy wirklich ein unglaubliches Regelmonstrum ist, das eigentlich genau das oft erstickt, was es fördern will, nämlich dieses Eigeninitiative, dass Leute wirklich in Führung gehen, egal ob sie jetzt einen Führungsauftrag haben oder nicht und Leute hinter sich kriegen. Aber tatsächlich, guckt nochmal das Nachbarschaftsfeld an. Das Interessante ist dort, dass sich wirklich Führung rausschält, ohne dass du diesen ganzen Rollenquatsch machst, sondern da stellen sich Leute zusammen, ey, hast du Bock auf ein Nachbarschaftsfest, wer macht was? Und dann gibt's immer einen, wenn es den nicht gibt, kollabiert das, der dann hinterher ist und sagt, liebe Monika, du hast gesagt, du kümmerst dich, es sind noch 3 Tage, kannst du dich jetzt bitte kümmern? Und das ist Führung. Das ist Führung. Und ich mache immer in meinen Trainings, Workshops, Seminaren so ein Spiel, das viele kennen, wo man einen Stab auf die Finger gelegt bekommt und als Gruppe soll man den Stab nach unten legen. Und in allen Gruppen geht dieser Stab erstmal nach oben und alle schreien sich an und denken, verdammt, was ist hier los? Und das ist ein Spiel, wo du beobachten kannst, wie sich Führung herausschält. Weil irgendwie mal hat einer die Idee, wie könnten wir es denn als Gruppe schaffen? Und der fängt dann meistens an zu zählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auf einmal schwingt sich die Gruppe ein. Und das ist das, was die Wissenschaft einen Emerging Leader nennt. Hier hat sich einer als Führungsperson rausgeschält, der einfach eine Lösung für das gemeinsame Problem hat. Und das ist jetzt ganz rechts in unserer Skala in der Selbstorganisation der Fall. Und tatsächlich, wir haben da auch in unserem Buch ein paar Beispiele dazu, versuchen auch manche Organisationen diese Mechanismen in ihren Alltag einzubauen. Und das, was am meisten diskutiert wird, ist gerade wirklich dieses atemberaubende Experiment, was sie in Leverkusen fahren bei Bayer mit ihrem Dynamic Shared Ownership, wo sie wirklich die Hälfte der Führungsmannschaft abbauen, 90 Tagesrhythmen Gruppen bilden, die sich selbst organisieren sollen und die verbleibenden Manager sollen quasi nur noch die Ressourcen beschaffen. Sie sprechen nicht mehr auf Span of Control, sondern auf Span of Coaching, weil du kannst keine 70 Leute mehr führen, du kannst sie nur noch managen und du kannst für sie zur Verfügung stehen. Also da sehen wir an der rechten Ende der Skala schon Experimente, wie du Führung wirklich in Gruppen verteilst, wo dann keiner formal mehr der Chef ist.
Die Idee ist immer wieder dieselbe: Können wir mehr aus den Menschen rausholen, die in traditionellen Führungskontexten sich zurücklehnen und sagen, ach, da haben wir doch den Gero dafür, der kriegt ja auch 1.000 Euro mehr, der hat 2 Trainings dafür gekriegt, der ist durch 3 Assessment Center gegangen, der wird das schon lösen, ich lehne mich mal zurück. Und das ist nicht die Idee hinter Shared Leadership.
Ist denn wissenschaftlich erwiesen, dass diese modernen Ansätze da tatsächlich dann erfolgreicher sind am Ende des Tages?
Also das habe ich eine Statistik an die Wand geworfen bei diesem Kongress, wo wir beide waren. Es gibt kaum ein Feld, das in den letzten 20 Jahren so gut erforscht wurde wie Shared Leadership. Da sind die Publikationen nach oben gegangen. Es gibt mittlerweile 4 Metastudien, die Effekte belegen, höhere Arbeitszufriedenheit, größeres Engagement. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, das alles greift dann, wenn es funktioniert. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn geteilte Führung nicht funktioniert. Denn egal, ob wir jetzt über Co-Leadership sprechen, wenn du 2 schlechte Chefs auch noch vor der Nase hast, ist es doppelt so schlimm, als wenn du einen schlechten Chef vor der Nase hast. Wenn du eine konfuse Gruppe hast, die ewig debattiert, wer jetzt hier was entscheidet und wann sie was machen, ist natürlich auch die Hölle. Nur wehre ich mich ein bisschen dagegen, aufgrund solcher Erfahrungen das ganze Modell immer gleich vom Tisch zu wischen. Denn ganz ehrlich, wir beide wissen auch, wie viele Leute sich eine goldene Nase daran verdienen, den inkompetenten, überforderten Alleinentscheider zu kurieren durch Coaching, durch Arbeitsrecht, durch keine Ahnung was. Ist ja nicht so, dass die traditionelle hierarchische Führung jetzt ohne Probleme wäre. Und die hat immerhin 800 Jahre Übungszeit gehabt oder wahrscheinlich seit Bau der Pyramiden. Konnte man das üben und es funktioniert dennoch nicht reibungslos. Also sollte man den anderen Modellen durchaus eine Chance geben.
Was sind denn Voraussetzungen, damit so modernere Ansätze überhaupt eine Chance haben? Also ich stelle mir vor, ein paar Grundvoraussetzungen muss es dafür eher geben.
Unbedingt. Du brauchst eine gewisse Reife in der Gruppe. Du brauchst, wir sprechen ja immer vom AAA-Ansatz. Dahinter stehen 3 A's. Das eine, du brauchst eine Awareness, dass Führung eben nichts ist, was an einer Führungsrolle klebt. Also bloß weil jetzt ein Chef im Raum ist, wird ja nicht geführt. Ganz im Gegenteil, oft ist die Person im Raum und führt halt nicht und dann muss es ein anderer tun, weil es gerade nötig wäre. Das heißt, diese Überzeugung und die Bereitschaft, dass Führung eigentlich alle angeht, muss da sein. Wenn die nicht da ist und wenn Leute sagen, ach nee, das geht mir nichts an, dafür habe ich meine Führungskraft, da bin ich raus, soll die mal machen, dann wird es schwer. So ein kultureller Faktor Awareness. Dann zweitens muss man schon die Leute auch befähigen. Denn Führung ist trotz allem ein Bündel von Tätigkeiten. Ich muss entscheiden, ich muss motivieren, ich muss Konflikte lösen etc. Dahinter stecken Skills, dahinter steckt Handwerk, die dann halt wirklich, wenn es jeder machen soll, auch jeder können muss. Und dann zucken immer Personalentwickler und sagt, ja, um Gottes Willen, mein Budget und ich habe ja schon Probleme, meine formalen Führungskräfte da fit zu machen. Sage ich, ja, ist leider so. Aber wir wissen auch, dass wenn wir unsere Mitarbeitenden nicht durch Zeitmanagement-Kurse schicken, sie keine Chance im Arbeitsleben mehr haben. Wir laufen in der Komplexität, in der wir unterwegs sind, auf eine Welt zu, wo wir auch keine Chance mehr haben, wenn nicht jeder ein Grundverständnis von Leadership hat. Also ist für mich eigentlich Führung demnächst Breitensport und nicht mehr Spitzensport. Und das dritte A, um das abzuschließen, ist die Arbeit am System. Wenn du nicht an gewissen Rollen Regeln feilst, die jeder kennen und beachten muss, wird's nichts. Und oft hast du einfach, wenn du Einzelleistungen incentivierst, wird's schwierig mit allem, was du teilen sollst in der Arbeitswelt, weil du ja immer incentiviert bist auf Einzelleistung. Wenn deine Karriere unbedingt an einem Aufstieg in der Führungshierarchie hängt, aber du permanent in informellen Positionen Führungen teilst, hast du dort auch einen Stopper drin. Das heißt, es ist wirklich, du musst an diesen 3 Packenden anpacken, damit das eine Chance hat. Das ist hört sich teilweise einfach an, ist in der Realität mega komplex, ne? Also sonst würden sich auch nicht so viele mit dem Themenfeld befassen. Vielleicht einmal so ein bisschen den Dreh doch Richtung KI, weil ich in letzter Zeit immer wieder auf den Begriff Hybrid Leadership stoße. Also gerade das KI-Agenten-Thema wird natürlich von den Microsofts dieser Welt, nicht nur von denen, aber ihr wisst, was gemeint ist, vorangetrieben. Und da kommen dann Szenarien, dass eine Führungskraft ja nicht nur Menschen führt, sondern auch Agenten führt. Und wie gehen wir eigentlich dann damit um? Befasst du dich damit auch?
Also ganz praktisch in unsere Betreuung von Führungskräften, im Executive Coaching, übernimmst du ja zum Teil eine Rolle, die, wenn wir ehrlich sind, zum Teil von einer KI auch abgedeckt werden kann. Also zirkuläres Fragen und was sich systemische Coaches alles auf die Fahne schreiben, kannst du einer KI beibringen. Du kannst einer KI ein Detailwissen vermitteln über die Person und über die Organisation, in der sie führen muss, die sie in die Lage versetzt, sehr, sehr clever diese Person zu unterstützen. Kurzum, ich experimentiere durchaus mit Customized GBTs für Führungskräfte, die eben auch nachts um 11, wenn der Coach nicht mehr zu erreichen ist, durchaus noch Antworten liefert. Tatsächlich die eben besagte Konferenz, in der wir beide waren, hat mich aber gezwungen, noch tiefer reinzugucken. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, was wird eigentlich aus Shared Leadership, wenn Mensch und Maschine Führung teilen? Und da muss ich erst mal sagen, wenn schon Mensch und Mensch sich so schwierig schwer tun, Führung zu teilen, bin ich echt gespannt, wie das mit Maschinen funktioniert. Und da war auch in dieser Konferenz, auf der wir ja beide waren, unbedingt momentan die Sache Human in the Loop. Lass bloß nicht die Maschine alleine laufen und schon gar nicht in Führungsfragen. Und es gibt schon in der Literatur Hinweise, wenn du Uber oder Lieferando und so, da werden Menschen fast nur noch über ihre App geführt. Das ist aus meiner Sicht weder effektiv noch erstrebenswert und es ist noch dazu auch nur ein kleiner Teilausschnitt von Führung. Weil die kriegen halt ihre Routen genannt, die kriegen keine Ahnung was genannt, aber das, was eben Führung auch macht, fühle ich mich zugehörig zu etwas. Habe ich einen Partner, mit dem ich wachsen kann, mit dem ich mich streiten kann, von dem ich Rat kriege? Soweit ist ja diese Art von Steuerung noch nicht. Das heißt, wenn wir über Mensch und Maschine in der Führung reden, würde ich auch dort unbedingt für Co-Leadership plädieren, stärkenorientiert, wie auch bei Mensch und Mensch, soll die KI das machen, was sie wirklich gut kann und wo sie den zu Führenden helfen kann. Dort, wo sie versagt, soll bitte schön weiterhin der Mensch agieren und vor allem muss immer der Mensch für mich die Verantwortung tragen.
Ich glaube, da würden jetzt wenige Leute widersprechen. Wir nehmen auf, im Herbst 2025, spannend wird sein zu sehen, wie die Welt in, sagen wir mal, in 5 Jahren dazu aussieht. Das ist ja eine irrsinnig lange Zeitreihe, wenn man bedenkt, was in den letzten 3 Jahren rund um Technologie alles passiert ist, ne? Und gleichzeitig glaube ich, dass die Beharrungstendenzen oft auch viel größer sind, weil halt am Ende doch Menschen miteinander interagieren und dann noch in Systemen, die noch rechtlich gesteuert werden, ne? Also da muss man mal abwarten. Die Gefahr ist immer hoch, wenn man in dieser Bubble unterwegs ist, dass man denkt, dass alles, was theoretisch, praktisch möglich ist, dann auch in der wirklichen Realität schon passiert. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Thema Shared Leadership. Was ist so dein Fazit kann man ja gar nicht sagen, weil es kommt auf die Situation an, es kommt auf das Unternehmen an. Oder hast du tatsächlich selber so einen Weg, wo du sagst, das würde ich schon als Randolph Jessel als den idealen Weg für Leadership quasi im Jahr 2025 sehen?
Also ich glaube, und das ist etwas, wo mir die Befassung mit geteilter Führung einfach echt nochmal neue und viele Impulse gegeben hat, gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja selber geführt habe. Und das ist auch im Einklang mit neuester Forschung, die aber nicht wirklich ins breite Bewusstsein eingedrungen ist, ist überhaupt erstmal die Bewusstsein, dass Führung immer eine Gemeinschaftsleistung ist. Und selbst wenn du deine traditionelle CEO-Rolle lebst, du weißt ja am Ende, wenn ihr erfolgreich wart, hast du im besten Fall einen richtigen Impuls gegeben, aber dieser Erfolg wäre nicht möglich gewesen, wenn da nicht Menschen gewesen wären, die sich in irgendeiner Weise mit eingebracht haben. Du bestimmst, wie sehr sie das können, aber Führung ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Und das wäre für mich schon mal ein Riesenfortschritt, wenn wir das uns klarer machen, denn wenn du die Praxis in unseren Unternehmen und der Führungskräfteentwicklung anguckst, es läuft immer anders. Es werden alle Erwartungen auf die eine Person, die führt, projiziert. Die wird geschult, da werden Assessment Center gemacht, die kriegt Informationen, die andere nicht kriegen, etc. pp. Und das geht an der Realität vorbei, dass aber jede Führungskraft Leute braucht, die mitmachen müssen. Und deswegen zu einem Führungsverständnis zu kommen, wo jeder sich bewusst ist, dass er Teil des Erfolgs von Führung ist, wäre schon mal viel. Und da kann ich nur für alle, die Lust haben, und vielleicht kannst du den Link dann noch dranhängen an deinen Podcast, den wunderbaren Artikel von drei Leadership-Forschern, Zombie Leadership, Dead Ideas That Still Walk Among Us, empfehlen von Alex Haslam und Kollegen, der sehr schön aufzeigt, mit wie viel Irrglauben wir immer noch unterwegs sind, wenn wir über Führung sprechen.
Dem hänge ich sehr gerne dran. Wir waren gerade sozusagen bei dem Fazitthema, bei dieser Mindset-Frage, ne? Eine Einstellungssache halt. Und ich glaube, dass insbesondere die Führungskräfte dieses Mindset haben müssen, dass Führung eine Gemeinschaftsleistung ist. Also da fängt es ja an. Das kann ja schlecht beim, also in einem hierarchischen System von bottom up, ist schwierig halt.
Okay. Ich glaube, du hast da keine Chance, wenn du noch so ein tolles Mindset hast. Du hast aber mit Leuten zu tun, die es kategorisch ablegen, sich in irgendeiner Form mitverantwortlich zu fühlen für dieses Gemeinschaftsleistung, dann wirst du dir die Zähne ausbeißen.
Da stimme ich dir zu, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, welche Leute man sich in eine Organisation nicht reinholt. Ne? Und
hat aber auch damit zu tun, wie wir diese Leute sozialisieren. Und deswegen ist das ein Prozess, der schon relativ früh anfängt. Wie gesagt, auch im Tennisverein erlebst du Führung, du erlebst in der Schule Führung. Und wenn wir weiterhin immer wieder sagen, Führung hängt an der großen, mächtigen Person, die führt, wird dieser Gedanke es schwerer haben, als wenn wir Umfelder schaffen, wo wir von Anfang an klar machen, jeder sollte dort rein in die Führung, wo er was beitragen kann. Und sollte dort in Führung gehen, wo er einer Gruppe helfen kann. Weil Führung ist eigentlich Dienst an einer Gruppe. Und Führung ist eigentlich nicht Karrierebaustein, Vergütungsbaustein, zu dem wir es gemacht haben.
Ich muss lustigerweise, das ist vielleicht total bescheuert, vielleicht schneiden wir das auch einfach raus. Ich muss gerade an so einen Film denken, den ich vor vielen Jahren mal gesehen habe, Master and Commander mit Russell Crowe, der spielt so einen Kapitän da. Und dieses Thema Führen auf dem Schiff, das ist natürlich nach strengen Regeln damals gewesen. Und dennoch war das in dem Film so, dass das ganz klar im Dienste sozusagen der Gemeinschaft eigentlich war. Naja, das war am Rande.
Brauchst du nicht rausschneiden, du solltest dann einen zweiten Link ergänzen. Es gibt ein sehr schönes Buch, von David L. Marquette, kennst du, hast wahrscheinlich auch schon gehört, das wurde so im New Work-Umfeld sehr promoted, Turn the Ship Around, How to Transform Followers into Leaders oder so, wo tatsächlich ein Kapitän eines U-Boots berichtet, wie er ein völlig runtergewirtschaftetes U-Boot wieder auf Erfolgskurs bringt, weil er mit diesen hemmenden Praktiken einer Top-Down-Befehlskette gebrochen hat, obwohl es gegen alles verstößt, was die Navy eigentlich ihren Kapitänen da vermittelt. Aber das ist auch ein sehr, sehr schönes, aufschlussreiches, reales Beispiel, warum diese Formen von Führung überlegen sind. Und letzte Sache übrigens, im Häuserkampf. Und leider müssen wir uns ja in diesen Zeiten auch mit solchen Dingen beschäftigen, war schon immer Shared Leadership. Im Häuserkampf kannst du nicht auf einen Commander vertrauen, der gerade keinen Einblick ins Feld hat, keine Ahnung. Da muss derjenige, und selbst wenn es der Jüngste in der Gruppe ist, der den besten Blick aufs Geschehen hat, der gibt das Kommando, was als nächstes zu tun ist. Alles andere wäre Selbstmord.
Ja, ja, weil ich finde, das ist jetzt ein radikales Beispiel. Nur wenn man sich gerade die Wirtschaftsentwicklung, aber auch die technologische Entwicklung dahinter anschaut, dann sind wir metaphorisch gesprochen natürlich im Häuserkampf. Kein Mensch weiß ja, wie schnell Dinge sich gerade wo entwickeln, ne? Genau, also Mindset, eine Voraussetzung, zweite Voraussetzung, sozusagen das auch dann klar definieren, ne? Also es wirklich klar machen mit Regeln, Rollen, Routinen. Und dritte Voraussetzung, das hattest du aber gerade auch schon gesagt, dann entsprechend Skills und Tools haben, um halt allen Beteiligten und nicht nur den ein, zwei Top-Führungskräften zu helfen, das zu erlernen. Ganz spannend, das Thema. Die Zeit, also wir könnten, glaube ich, jetzt eine Stunde weiterreden, aber die Zeit nähert sich leider schon dem Ende. Was mich zu meiner letzten Frage führt. Du hast viel Inspirierendes von dir gegeben. Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und mich interessiert am Schluss eigentlich immer, was mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin selbst inspirierend fand. Es muss nicht zwangsläufig mit der Arbeitswelt zu tun haben. Was ist da bei dir zu holen?
Also, weil wir viel über diese Konferenz gesprochen haben, die uns beide nach Jahren wieder zusammengebracht hat. Ein kurzer Moment auf dieser Konferenz, der mich echt nochmal zum Nachdenken gebracht hat, auch in dieser Frage, wenn Mensch und Maschine sich Führung teilen. Da gab's einen Menschen, der genauso lange in unserer Szene unterwegs ist wie wir beide, Kai Anderson, jetzt Mercer, der den Vortrag auch über KI und Personalmanagement gehalten hat. Und der hat das Beispiel gebracht, wie wunderbar heute schon KI gewisse Moments that matter betreuen kann, die früher Menschen gemacht haben. Nämlich, was weiß ich, Mutterschaftsurlaub und alle Fragen drumherum klären. Und dann hat er das schöne Beispiel gebracht, wenn du heute dort als Betroffene in einem großen Konzern also dich an den Bot richtest, dann begrüßt er dich erstmal und sagt, wie schön für dich, das ist der entscheidende Moment deines Lebens. Und dann habe ich tatsächlich mir nochmal gedacht, verdammt nochmal, wie verlässlich antworten unsere menschlichen Führungskräfte in diesem Moment, wie diese Maschine, die auf welchen Wegen auch immer, da eine richtige Einstellung zu der Sache gefunden hat. Wie verlässlich agiert der Mensch dann an dieser Stelle wie die Maschine? Und wenn wir nicht diese Verlässlichkeit bei den Menschen garantieren können, dann können wir es echt an die Maschine übergeben, weil dann ist es wahrscheinlich immer noch besser, man spricht erstmal mit einer Maschine, die sich freut, die einen beglückwünscht, etc., als dass du einen grummeligen Chef hast, der sagt, oh, das kommt jetzt aber ungelegen.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Besser wäre es natürlich noch, wenn die Maschine sehr nett sagen würde und der Chef dann sagen würde, ach, das kommt jetzt zwar ungelegen, aber ich freue mich wahnsinnig dafür. Und wenn du wiederkommst, freue ich mich noch mehr. So.
Und das Allertollste wäre, wenn die Maschine sagt, übrigens, ich komme zum Wechseln.
Ja, das wäre, da sind wir jetzt in der Robotik gelandet und sind mal mit Shared Leadership losgelaufen. Lieber Randolph, ich danke dir ganz herzlich für das unterhaltsame und für mich sehr lehrreiche Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit Authority, mit dem, was du tust. Und bin mir sicher, wir werden das nächste Mal sprechen, lange bevor ein ähnlich langer Zeitraum abgelaufen ist wie beim letzten Mal.
Das würde mich wahnsinnig freuen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.